Stabil gepflegt. Der Azubi-Podcast mit echten Geschichten aus der Pflege im SRH Waldklinikum Gera.
Titel der Folge heute: Operation. Denn es geht heute in den OP mit der medizinisch-technischen Assistentin René, abgekürzt MTA, und der anästhesietechnischen Assistentin, muss ich direkt aufs Zettel gucken, Nathalie, also nicht wegen deinem Namen, sondern wegen der Bezeichnung, abgekürzt ETA?
Nee.
Klär mich bitte auf.
Also abgekürzt.
Hätte ja gepasst.
Hätte gepasst, stimmt. ETA war früher ein Narkosemedikament, was benutzt wurde, aber die Abkürzung meiner Ausbildung ist einfach nur ATA, also von anästhesietechnisch und nicht Anästhesie.
Hätte ich drauf kommen können. Okay, also du bist ATA, du bist MTA.
Bei mir stimmt's auch nicht ganz. Die Ausbildung bei mir heißt OTA, das Gegenstück zu ATA.
Also, René ist OTA, Nathalie ist, sag selbst.
ATA, Azubi.
ATA und OTA. Du hast gerade davon angefangen zu erzählen, klär uns doch mal auf. Also ETA im OP ist gar nicht mehr als Anästhesie.
Schon lange nicht mehr. Also das wurde ja praktisch im 19. Jahrhundert, glaube ich, wurde damit angefangen mit ETA-Narkosen, einfach damit die OP nicht mehr die pure Folter ist und der Patient im wachen Zustand auf den Tisch geschnallt wird. Aber das wurde, also schon viele Jahre wird das nicht mehr bei uns benutzt. Wir haben andere Narkose mittlerweile, meistens Gasnarkose, machen aber auch intravenöse Anästhesien, da werden einfach Schlafmedikamente und Opioide gespritzt und damit bleibt der Patient die ganze OP über in seinem schlafenden, narkotisierten Zustand.
Ihr kommt aus dem OP und die Leute vom SRH Waldklinikum in Gera, die kamen immer in blauen Kasachs. Eure Häute sind grün. Und dann hast du auch noch so einen pinken Streifen auf der Brust an der Tasche und deiner ist so türkis. Warum ihr grün, die anderen blau, weil ihr schon fertig seid oder nicht oder wie oder was?
Nein, also tatsächlich im OP ist es so, dass alle grün tragen, sowohl die Schwestern als auch die Ärzte, als auch die Putzkräfte, ist es wirklich alle in grün. Aus einem ganz einfachen Grund, um das Ganze abzugrenzen vom restlichen Krankenhaus. Die normalen Pflegekräfte auf Stationen tragen blau-weiß und diese grüne Kleidung dient einfach dazu, das ist sogenannte Hygienekleidung, dass die nur in bestimmten Bereichen getragen werden darf, eben zum Beispiel im OP, aber auch Herzkatheterlabor oder Endoskopie. Da gibt es so ein bestimmtes Schleusensystem, da müssen wir uns unsere Alltagsklamotten ausziehen, durch eine Schleuse durch und diese grünen Klamotten anziehen. Das ist hier auf Station nicht so. Und das ist einfach, dass dieser hohe Reinheitsstandard
eingehalten wird.
Genau. Und diese Klamotten dürfen auch nicht außerhalb von diesen Zonen getragen werden. Also wenn mal jemand in
Grün... Dann tut ihr ja heute was Verbotenes.
Ja, tatsächlich ja. Aber eigentlich darf es nicht. Und auch die Leute auf Station dürfen nicht grün tragen. Das ist dann quasi auch für die Hygienebeauftragten dann so ein Zeichen, aha, hier stimmt was nicht, wenn jemand in grün durchs Haus rennt.
Ich habe eine Vermutung, Nathalie, aber klär mich auf. Was passiert mit den grünen Kasachs, die ihr heute halb verbotenerweise außerhalb des OPs tragt? Die zieht ihr da garantiert nicht dann nochmal hinterher im OP an?
Nee, definitiv nicht. Also wir würden das dann ganz klassisch auch wie nach jedem OP-Tag am Ende einfach abwerfen, dass das halt in die Reinigung kommt. Also das dann sowieso, weil es halt außerhalb getragen wird. Ja, und dann wird das alles schön ordentlich hoch erhitzt, wieder aufgekocht, auf Deutsch gesagt.
Genau, okay. Also bei uns ist es ja wirklich so, wir wechseln die Kleidung jeden Tag, sogar unter Umständen mehrmals am Tag,
weil
da ist ja alles steril, das muss alles, ne, größte Hygienestandards bei uns im OP und von daher müssen wir dann jeden Tag die Kleidung wechseln.
Da fallen ja aus meiner Sicht als Laie Unmengen an Wäsche an.
Ja, definitiv.
Darf man da auch mal private Sachen mit reinschmuggeln?
Auf gar keinen Fall.
Nein, gar nicht. Definitiv nicht.
Wir bleiben beim Thema Fashion. Ihr seht allein schon das Thema Fashion im OP. Da könnten wir schon 3 Folgen, glaube ich, machen. Aber bevor wir dazu kommen, ganz kurz noch. Du hast diesen pinken Streifen, du hast diesen türkisen Streifen.
Das sind einfach nur die Größen.
Genau.
Also ich habe jetzt
Ich dachte, das ist jetzt irgendwie die Funktionsmitte.
Nein, das hat gar nichts damit zu tun. Also ich habe zum Beispiel die Größe 0. Und Nathalie trägt X0. Und die 1 ist dann zum Beispiel gelb. Und ja, das teilt sich dann so auf. Einfach nur, dass man das schön erkennt. Und das ist bei den Hosen, ist das auch so?
Aber hier, komm, ich habe gesagt, wir bleiben noch kurz beim Thema Fashion. Kenne ich ja auch nur aus dem Fernsehen. Die haben da immer so monstergeile Bandanas. Ja, du hast das Thema Kopfbedeckung schon angesprochen. Habt ihr auch so geile Dinger?
Nein.
Die gucken sich beide an, schütteln die Köpfe. Was will der jetzt gerade?
Also es gibt Krankenhäuser, da kann man das meiner Meinung nach machen. Es ist aber ganz oft so, man kann die eigenen Hauben mit verschiedenen Motiven, wie man das aus dem Fernsehen kennt, einfach drunter ziehen und zieht dann aber eine normale Haube drüber. So kenne ich's.
Wir fassen das Thema Fashion im OP zusammen. Stylische Aufnäher auf den Kasachs bedeuten lediglich die Größe.
Ja.
Eigene Bandanas zum Drunterziehen, okay, aber dann kommt auf jeden Fall die super desinfizierte Haube drüber und es gibt keinen Katalog im Krankenhaus, so ein extra Spind, wo so die geilen Bandanas alle hängen.
Nee, leider nicht.
Aber unsere Schuhfarbe dürfen wir uns aussuchen.
Genau.
Nein.
Wir haben ganz unterschiedliche Schuhfarben.
Ich wollte eigentlich gar nicht mehr über Fashion OP reden, aber das ist spannend. Oh, bitte. Schuhe, Farbe aussuchen?
Ja, wir haben ja so massive, so ein bisschen wie Crocs sehen die aus, was unsere OP-Schuhe sind.
Das sind ja auch keine, das sind extra OP-Schuhe.
Genau, die müssen ja auch gewisse Standards.
Die kann man auch in die Waschmaschine hauen. Also
genau.
In die speziellen Waschmaschinen.
Die müssen in den Steri immer, nach jedem Tag.
Und da gibt's dann auch Aufkleber nach Größe?
Nee, die sind einfarbig.
Aber wie viele Farben gibt's da?
Ich glaube 8 haben wir. Ich
weiß es gar nicht. Also das hat auch gar kein spezielles System.
Nö, das kann man sich einfach frei aussuchen, worauf man Lust hat.
Ich habe zum Beispiel pinke Schuhe, Nathalie auch.
Nee, ich habe hellgrün.
Du hast hellgrün?
Ich habe hellgrün.
Habe ich noch nie gesehen.
Abgesehen von der Operation an sich, die ja schon ultra spannend ist, ist ja das Thema Mode im OP also auch ein schier unerschöpfliches. Aber kommen wir mal zum Grund-OP-Gedanken zurück.
Stabile Fragen.
Warum habt ihr euch mal irgendwann vor wahrscheinlich noch gar nicht allzu langer Zeit für den OP entschieden und nicht, weil Medizin ist ja unglaublich vielfältig. Nathalie, du fängst an.
Naja, also ich habe vor der Ausbildung auch schon ein FSJ bei uns am Haus gemacht. Da war ich primär eigentlich in der Rettungsstelle eingesetzt und auch mal ein paar Monate auf Station. Die Notfallmedizin ist so ein bisschen auch mein Steckenpferd geworden, muss ich gestehen. Also ich finde das super interessant und habe da auch einige ATA-Schüler kennengelernt, weil wir haben in unserer Ausbildung auch einen Rettungsstelleneinsatz, einen längeren, und finde einfach OP super spannend. Also ich bin gerne da, ich schaue gerne bei den Eingriffen zu, ich bin gern hinterm Tuch und handiere mit den Medikamenten rum. Ich finde das super spannend und...
Ist das eigentlich schon ein Fachausdruck? Ich bin gern hinterm Tuch.
Das ist bestimmt ein Ausdruck von der Anästhesie.
Ja,
das
ist
bestimmt ein Ausdruck von der Anästhesie.
Jetzt kommen wir mal zu deinen Ausdrücken. Warum du nicht ATA, sondern OTA?
Da gibt's keine klare Antwort. Also ob ATA oder OTA. Aber persönlich in dem medizinischen Bereich wollte ich schon immer. Ich habe dann nach meinem Abitur letztes Jahr gesucht, was könnte man denn machen, in welche Richtung geht's denn. Hat auch mit dem Gedanken Notfallsanitäter gespielt, aber am Ende ist es dann die OTA-Ausbildung geworden.
ATA, OTA, wo sind denn jetzt da die Unterschiede?
Ich finde, man kann es in vielen Punkten gar nicht so richtig vergleichen einfach. Es sind total unterschiedliche Gebiete. Die sind auf der anderen Seite des Tours letzten Endes. Und das ist so eine Grenze. Also das ist halt ein bisschen eine rapide Trennung.
Hinterm Tuch ist ihr Slang. Also ihr...
Hinterm Tuch, da gehört Nathalie hin.
Ich gehöre den hinterm Tuch.
Ich bin vorm Tuch.
Genau.
Okay, dann ist ATA hinterm Tuch, OTA vor dem Tuch.
Sozusagen. Die Anästhesie, da kannst du dann später nochmal ein bisschen dazu erzählen. Also bei den OTAs ist es so, wir machen ganz viel OP-Vorbereitung. Also die ganzen Materialien, die Instrumente, die Siebe, die einfach... da sein müssen, was vorbereitet wird. Die Anästhesie kümmert sich dann einfach mehr um den Patienten an sich, wohingegen wir dann mit den Chirurgen ganz eng zusammenarbeiten. In der OP-Pflege ist es dann so, es gibt zwei Bereiche, einmal den Instrumentierenden und einmal den Springer. Der Instrumentierende, wie man das wahrscheinlich ganz klassisch auch in Filmen...
Der hat die Dinger in der Hand und gibt die zu?
So nur ein bisschen komplizierter. Also der Instrumentierende bereitet seinen Tisch vor, dann wird quasi dem Chirurgen die Instrumente oder den Chirurgen die Instrumente gegeben. Und das ist natürlich je nach OP so unterschiedlich. Also das ist jetzt nicht, dass es für alle OPs die gleichen Siebe gibt. Also wir haben ein Steri, das ist ein riesengroßer Raum mit Hunderten von Sieben. Das macht der Instrumentierende und der Springer, der ist dann quasi für alles, ich sag mal, hinter den Kulissen verantwortlich. Der macht zum einen die Dokumentation, ist aber auch für die Chirurgen und für die Springer verantwortlich oder zuständig, sag ich mal, sobald sie etwas benötigen, läuft er halt, deswegen springt wahrscheinlich auch, springt von einer Ecke zur anderen. Wir laufen sehr viel.
Wird er rumkommandiert, so wie in der Gaststätte?
Schon ein bisschen, ja.
Also es wird dann halt zum Beispiel gesagt, ich brauche mal noch eine Naht oder ich brauche mal das Sieb noch oder kannst du mir mal bitte das holen oder das Sauger ist voll, kannst du mal bitte wechseln?
Ja, was macht denn da mehr Spaß, Springer oder Instrumentierender?
Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht sagen, weil die Ausbildung ist so aufgesplittet, dass wir zuallererst wirklich springen, dass wir die Grundkenntnisse haben, dass wir uns im Saal auskennen, dass wir wissen, wo was ist. Und das Instrumentieren, das kommt dann, je nachdem, ist ganz unterschiedlich zwischen Ende erstes Layer und Ende zweites Layer. Da geht man dann auch mal an den Tisch.
Jetzt tauchen wir ein in die Welt hinter dem Tuch.
Hinter
wie
dem
sieht's
Tuch.
Da aus?
Also im Gegensatz zu, wie das bei René ist, haben wir erleben den Patienten ja noch wach. Wir begrüßen den Patienten praktisch im OP. Und,
also vorher auf Station seht ihr den nicht? Ihr seht ihn, wenn er reingerollt wird?
Genau, alles da klar. Sehen wir den das erste Mal und machen dann Patientencheck, fragen ihn so ein bisschen aus, versuchen mit dem Patienten ins Gespräch zu kommen, auch einfach, um es für ihn gemütlicher zu machen. Weil es ist nun mal eine Ausnahmesituation. Also man wird nicht jeden Tag operiert. Die sind meistens super nervös. Das sehen wir dann auch spätestens, wenn wir Überwachung
ranhängen.
Sind die
alle noch wach, wenn die zu euch in OP?
Ja, weil wir sind dann ja, die Anästhesie ist ja dann dafür zuständig, ihn zum Schlafen zu bringen letzten Endes.
Okay.
Patientenüberwachung und Patientensicherheit ist immer so das A und O. Und ja, das ist dann letzten Endes die Aufgabe von der Anästhesie, während der OP auch den Patienten dauerhaft zu überwachen. Wir haben da unsere ganzen Monitore. Das muss einfach im Blick behalten werden. Wir sagen immer so schön, Anästhesie sind die Stunden der Langeweile, die Sekunden des Terrors. Wir haben ja praktisch während der OP, während die läuft, ist ja eher die OP-Seite die treibende Kraft. Und wir sind halt da, um zu überwachen, dass halt alles so bleibt, wie es bleiben soll. Aber wenn es dann halt mal bremslich wird, dann müssen wir halt super schnell handeln können.
Also alles ist cool und ja. Die Werte piep, piep und alles schön, Patient. Und der schnippelt und sägt und René kommt, gibt ihm die Instrumente und so. Und auf einmal macht es nicht mehr piep, piep, sondern piep, piep, piep. Was passiert dann?
Man muss halt einfach super schnell handeln. Also wir haben bei uns auf dem Narkosewagen eine ordentliche Menge an Notfallmedikamenten auch und so ein paar einzelne auch immer schon mit aufgezogen. Dann geht das auch in solchen Sekunden auch relativ schnell wieder, kriegt man das schnell wieder ins Lot. Wenn jetzt aber natürlich, was ich auch schon mal hatte, was halt dann super problematisch ist, wenn irgendwas mit der Beatmung nicht mehr stimmt. Bei uns ist mal in der Operation, also ein Tubus und dieser Beatmungsschlauch hat vorne so einen kleinen Ballon dran, das nennt man Kaff. Uns ist ja Kaff geplatzt und somit konnten wir unseren Patienten nicht mehr adäquat beatmen.
Also ihr macht nicht nur die Betäubung, ihr macht auch die Beatmung.
Ja, Anästhesie kümmert sich praktisch um die Sicherung der Atemwege in
der OP. Das Ding ist geplatzt. Die Luft, die ihr reinpumpt, bleibt nicht mehr drin, die kann wieder zurück. Was dann?
Dann wird also auf jeden Fall die OP-Seite informiert, dass halt wirklich, wenn so ein prägnantes Problem ist, dann muss die OP-Seite informiert werden, weil die dann im besten Fall...
Für René
erstmal
Finger
kurz,
weg.
Naja, also es kommt immer ganz drauf an, was man gerade macht. Also wenn es wirklich eine brenzlige Situation ist oder es ist gerade eine große Blutung, dann natürlich nicht. Also dann wird geschaut, ist es alles sicher, ist es alles, hält erstmal gut, kurz Pause, die Anästhesie macht und dann geht's weiter.
Der kaputte Tubus muss ja logischerweise raus, der Atemweg muss irgendwie wieder gesichert werden. Da kann man den Patienten nochmal kurz zwischenbeatmen mit einer ganz normalen Maske einfach.
Die Chirurgen fragen dann auch immer nach, können wir irgendwas tun? Ja, also wir können in dem Moment tatsächlich nicht viel machen, weil die Instrumentierende oder der Instrumentierende und die Chirurgen, die sind natürlich steril angezogen. Die können nicht mal irgendwo hinfassen, was nicht steril ist. Und da müssen wir eben auf die Anästhesie vertrauen.
Wie hält man dann aber auch die innere Spannung über so einen langen Zeitraum? Weil es könnte ja jederzeit ein anderes Piepen kommen. Wir reden von einem Menschen, der da möglicherweise um sein Leben kämpft.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Gewohnheitssache. Man geht meistens eigentlich davon aus, es läuft gut. Wenn wir jetzt natürlich einen richtigen, richtigen Notfall haben, haben wir auch um die Ecke auf dem Gang einen Reha-Wagen stehen. Wir wissen ja, wo alles ist. Und das ist halt so eine Grundvoraussetzung, auch um die Ruhe halt bewahren zu können. Und ich finde es auch super wichtig, in so einer Situation Ruhe bewahren zu können. Weil wenn dann so eine Hektik ausbricht, tritt man sich nur noch gegenseitig auf die Füße. Und es funktioniert alles nur noch schlechter.
Wie sehr färbt das aufs normale Leben ab? Also ist das dann auch in stressigen Verkehrssituationen, wo andere ins Lenkrad beißen und ausrasten, bleibt ihr total stoisch und gelassen?
Also bezüglich des Ruhigbleiben beim Autofahren kann ich das definitiv nicht bestätigen.
Aber ich meine, ihr seid ja auch noch, ihr seid junge Menschen, also ihr seid souverän, ihr lernt das alles. Aber wie sehr fällt das hinterher dann von einem ab, wenn dann die OP vorbei ist und im besten Falle hoffentlich alles gut gegangen ist und der Kassack ausgezogen werden kann und ihr zurück ins Privatleben schreitet? Also wie verarbeitet ihr sowas?
Also ich hatte jetzt schon mal die Erfahrung gemacht, dass mich ein Schicksal von einem Patienten ein bisschen mitgenommen hat. Ist jetzt nicht so, dass man dann zu Hause sitzt und sich da sonst wie Gedanken macht, aber es nimmt einen irgendwo schon ein bisschen mit. Man sollte das aber auch nicht zu sehr an sich ranlassen, weil es ist trotzdem, ne, berufliches vom privaten irgendwo trennen, gerade in so einem Berufsfeld, wo Leben und Tod so sehr aneinander ist. Klar macht man sich dann Gedanken und man denkt drüber nach oder man tauscht sich vielleicht auch mit Kollegen aus, das ist ganz wichtig.
Also ich nehme es selten mit heim, muss ich sagen. Also ich kann das, glaube ich, einfach relativ gut verarbeiten. Also auch wenn ich jetzt, auch in meinem FSJ, finde ich, hatte ich schlimmere Schicksale miterlebt. Da war ich auch relativ viel Reanimation mit dabei und habe halt so für mich so ein bisschen gemerkt, ich kann, also Das kann ich jetzt nur sagen, was ich bisher hatte. Ich hatte halt, wenn ich Reanimation hatte, primär ältere Menschen. Da kann man halt wesentlich besser damit umgehen, als wenn da jetzt wirklich ein Gleichaltriger zum Beispiel vor einem liegen würde. Ich glaube, das wäre nochmal eine ganz andere Situation. Das muss man aber auch total für sich selber rausfinden, wie man in so einer Situation damit umgehen kann und inwiefern man das mit nach Hause nimmt. Und wie René schon sagte, dass die Kommunikation vor allem auch mit Kollegen, die vielleicht auch in derselben Situation mit waren, super wichtig, weil wir sind noch am Anfang, aber wir haben ja Kollegen, die das schon öfters erfahren haben. Die können uns da vielleicht auch ganz gute Tipps geben, wie wir da besser mit umgehen können. Aber ich würde jetzt so allgemein sagen, dass ich jetzt nicht super emotional mit nach Hause nehme.
Genau so. Also man sollte das auch wirklich nicht mit nach Hause nehmen. Klar, dass man sich so im Hinterköpfchen vielleicht ein, zwei Gedanken macht, aber das ist...
Ich stelle mir das auch so vor, dass das sicherlich auch immer eine Frage ist, wie nah bin ich dem Patienten, wie viel weiß ich über den? Geht ihr der Sache hinterher auch nach? Erkundigt ihr euch, was ist denn aus RCS eigentlich geworden? Wisst ihr im Vorfeld was, wo die herkommen, was da vielleicht für ein Schicksal dahinter steht?
Also wir auf OP-Seite haben natürlich sehr wenig Patientenkontakt, bis gar nicht.
Ist das vielleicht auch besser manchmal?
Ich würde sagen, teils, teils. Also es ist schon sehr interessant, den Patienten dahinter zu sehen und auch ganz wichtig, weil wir dürfen ja nicht vergessen, das ist ein Mensch, der bei uns auf dem Tisch liegt. Aber so wirklich was wissen über den tun wir nicht. Es sei denn, wir können mal in die Akte kurz gucken oder wir tauschen uns mit den Chirurgen aus. Die erzählen uns irgendwas. Also man hat zwischen 2 und 5 Patienten im Schnitt jeden Tag und da kann man sich auch nicht mit jedem so auseinandersetzen. Es gibt natürlich aber auch Patienten, bei denen interessiert man sich mehr dafür, wo man sagt, okay, das habe ich jetzt persönlich mehr mitbekommen oder der war schon öfter da oder sonst was. Dann fragt man natürlich nach. Also ich habe das auch schon mitbekommen, dass dann am nächsten Tag gefragt wurde, auch die Chirurgen, die sind dann natürlich auf Station und haben dann den Kontakt zu den Patienten, dass die uns auch erzählt haben, dem geht's jetzt so und so oder ja, leider doch nicht oder ne. Und bei der Anästhesie ist es dann nochmal ein bisschen anders.
Wie denn?
Genau, also wir haben ja wie gesagt den wachen Patienten am Anfang noch vor uns. Da kommt es halt auch immer so ein bisschen drauf an, wie ist der drauf? Wie möchte der auch mit uns reden? Das ist ja auch immer so eine Grundlage. Und wir haben ja auch dieses Narkoseprotokoll. Da stehen ja auch so ein paar Details immer zu der Person drauf. Ne? Zum Beispiel, wenn der Patient halt irgendwelche Krebsleiden hat, das erfahren wir da ja auch. Je nachdem, wie gesagt, ob der Patient groß mit uns reden möchte, versuchen wir ja auch immer ein bisschen das Gespräch zu finden, wie gesagt, einfach um es den Patienten angenehmer zu machen. Und wenn man da mal mehr Zeit hat, das ist jetzt für uns Azubis halt der Fall, baut man schon ein kleines bisschen mehr Bindung zum Patienten auf, als es vielleicht die OP-Seite tut. Zumindest eure Seite, die bei den Chirurgen ist das ja meistens nochmal ein anderer Fall. Die kennen ja die Patienten ganz oft. Ich weiß nicht, so nach der OP verfolgen, macht
nicht
ihr das?
Wirklich?
Nee,
nein.
Eigentlich nicht.
Also wie gesagt, das ist wirklich vielleicht bei 5% von den Patienten, die wir vielleicht haben, vielleicht weniger. Dass wir wirklich dann, wenn es uns beschäftigt hat oder wenn wir sagen, es war was ganz Interessantes, dass wir dann mal nachfragen, aber wirklich meistens nicht.
Also ihr habt sie beide jetzt schon angesprochen. Du, Nathalie, die Anästhesisten, du, René, die Chirurgen. Wie sind sie denn? Fangen wir mit dir, René, an. Die Chirurgen, ist das auch wirklich so, wie in der Küche, gib mir Salz, Pfeffer, so Skalpell, Tupfer und erzähl uns da ein bisschen aus dem Alltag.
Wenn man die Ärzte nicht kennt, weiß man auch manchmal gar nicht, sind es denn Ärzte, sind es denn Pfleger? Weil wir sehen alle gleich aus. Also wir haben alle grün an, alle Hauben, alle Mundschutz und ja, da kann man sich schon mal verwechseln. Aber ich glaube, es kommt immer auf die Zeit drauf an. Also umso länger man die Chirurgen in meinem Fall kennt, umso persönlicher wird's auch. Also man versteht sich besser, man tauscht sich vielleicht auch mal über Privates aus oder ja, es wird einfach wie ein kleiner familiärer Umgang. Je nachdem, bei wem, ist natürlich auch nicht bei allen. Ich muss aber sagen, die Chirurgen vom Gemüt her kommt ganz drauf an. Es ist natürlich wie jeder andere, wir sind alle unterschiedlich, genau. Ja. Es gibt Chirurgen, die sind super entspannt, super nett, die kommen rein, die haben total gute Laune, die machen Musik an, da wird gequatscht, also immer auch OP bezogen, aber ja, die erklären viel, die sind super freundlich zu Schülern und dann gibt's auch Chirurgen, die reden halt einfach nicht so gerne, sind eher ruhiger oder Chirurgen, die erklären.
Keine Musik anmachen?
Gibt's auch. So oder so, ja. Es gibt auch natürlich dann Chirurgen, wenn sie mal einen schlechten Tag haben oder so, dass es dann der Ton etwas rauer wird.
Das ist ja in jedem Beruf ist das ja so.
Genau.
Ne?
Aber ich sag mal so, umso öfter man dann eine OP macht, also auch am Tisch, auch instrumentiert, umso mehr kann man das. Und da ist das dann gar nicht so, dass die nach allem immer mit Namen von den Instrumenten verlangen. Oftmals hält man es dann schon hin, wenn man viel Erfahrung hat. Ganz oft ist es dann so, dass die sagen, ja, ich hätte mal gern das noch oder mal bitte das.
Und
oder
die Musik, die der spielt, schrecklich ist?
Wir haben Ärzte, die sind sehr spezifisch auf ihre Musik. Also die bringen da richtig ihre eigene Playlist mit und machen dann ihr Ding. Oder ganz klassisch, was oft läuft, ist einfach Radio. Manche Ärzte wollen es gar nicht.
Radio ist auch eingebaut bei uns im OP-Saal.
Wir haben Lautsprecher.
Dürfen die Anästhesisten bei der OP bei der Musik gar nicht mitreden? Wie ist denn dein Kontakt?
Also zu den Ärztinnen direkt selber, total entspannt meistens tatsächlich. Also klar, mit der Zeit wird es halt entspannt. Am Anfang ist natürlich auch noch.
Ihr seht die ja auch mal ohne Maske.
Genau, ja. Man erkennt, also im Gegensatz zu der OP-Seite erkennt man AnästhesistInnen relativ gut daran, weil die haben eigentlich fast immer das Stethoskop rum. Der muss ja abhören, ob die...
Und der Doc verlässt sich drauf, dass der Anästhesist richtig horcht, weil er kann ja, was soll der mit dem Stethoskop, der muss ja schnippeln.
Genau. Und ja, also ich finde eigentlich, die meisten auf unserer Seite sind ziemlich entspannte, coole Leute eigentlich. Also da kann man auch richtig gut mit denen erzählen auch. Also
aber ihre Musik dürfen sie nicht spielen im OP?
Tatsächlich eher weniger. Aber wir sind auch die Seite, wenn wir einleiten, also die Narkose einleiten, sagen wir immer Ruhe im Saal.
Ach so, klar.
Musik aus, weil der Patient ist noch wach und das ist einfach, hat halt auch ein bisschen was mit Respekt zu tun, dem Patienten gegenüber. Halt einfach, dass er seine Ruhe hat auch oder sie.
Also unglaublich viele spannende Sachen, sehr viel Wissen, was wir heute erfahren haben, vor dem Tuch, hinter dem Tuch, in bestimmten Sekunden. Und was ist die Faszination an diesem Beruf? Ich fange mal mit dir, René, an.
Also ich glaube einfach, dieser Prozess an sich, dieses, wir schneiden wirklich einen Menschen auf und schauen uns das Ganze von innen an. Und das ist einfach so faszinierend, das zu sehen. Ich glaube, als Außenstehender stellt man sich das ekliger vor, als es wirklich ist. Ich habe auch, bevor ich angefangen habe, so ein bisschen Zweifel gehabt, kannst du das alles sehen? Also ich war schon immer jemand, der, ich konnte viel sehen, ich habe mich dafür immer sehr interessiert.
Wann, in welchem Alter hast du gewusst, ich kann, nennen wir es doch beim Namen, ja, da wird Haut aufgeschnitten, da sieht man Gedärme, da wird auch mal mit massiverem Werkzeug Knochen bearbeitet. Und du weißt aber die ganze Zeit, das ist ein lebendiger Mensch.
Also angefangen hat der Wunsch, glaube ich, solange ich mich erinnern kann. Also als ich das erste Mal so mit Arzt, ich war immer gern beim Arzt als Kind. Ich war nie jemand, der gesagt hat, will ich nicht. Ich bin da immer gern hingegangen. Ja, und ich habe dann immer, na, ich sag mal, sobald ich das irgendwie richtig realisieren konnte als Kind, habe ich immer gesagt, das möchte ich werden. Und als ich dann später, ich sag mal vielleicht so mit 10, 11, 12, als ich dann erfahren habe, okay, es gibt Chirurgen und was die alles machen, dann habe ich gesagt, das würde ich gern auch machen. Und ja, also bei meiner ersten OP, ich glaube, das war in der HNO sogar, also Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. Das war tatsächlich mein erster Tag und das war super faszinierend. Also ich habe erwartet, dass ich irgendwie vielleicht ein bisschen, dass mir vielleicht ein bisschen schlecht wird oder ein bisschen schwindelig. Gar nicht. Null. Umso größer natürlich die OP wird, umso mehr man sieht, umso besser. Und ich bin jemand, ich kann nicht weggucken.
Wie ist es auf der Anästhesie-Seite? Also ist hinter dem Tuch bewusst, damit du nicht siehst, was René vor dem Tuch tut?
Also ich finde wirklich erst realisieren, dass man es sehen kann, tut man, nachdem man es halt das erste Mal gesehen hat. Also vorher kann man sich da, man hat seine Vorstellungen, ja. Aber Vorstellungen und Realität sind ja immer zwei total unterschiedliche Sachen.
Das?
Da habe ich mein Praktikum am Haus gemacht. Das war schon lange noch vor meiner Ausbildung. Da war, glaube ich, eine meiner ersten OPs, die ich mit angeschaut habe, eine Radiusfraktur, also der Unterarmbruch. Und die haben die Platte, die sie reingeschraubt hatten, zum Beispiel wieder rausgenommen da einfach. Was halt nochmal einen Unterschied macht, ist, der Patient ist ja großteils abgedeckt. Man sieht ja super wenig vom Menschen.
Genau.
Dadurch, finde ich, blendet man das aber auch so ein kleines bisschen aus, dass halt da gerade ein aufgeschnittener Mensch praktisch vor einem liegt. Das ist halt, wie René schon sagte, nicht ansatzweise so eklig, wie man es sich vorstellt. Also zumindest für uns. Vielleicht ist es für andere natürlich auch wieder ganz was anderes. Ich gucke da auch super gerne zu. Also ich lünse auch sehr gerne übers Tuch oder stelle mich halt mit auf die andere Seite, wenn wir gerade mal nichts zu tun haben.
Aber
und schaue
das müssen
halt wirklich
wir bitte
zu.
Heute noch auflösen. Warum gibt's denn das Tuch eigentlich? Also nur damit die Anästhesie-Leute das nicht sehen müssen, was die Operationsleute machen? Oder hat das auch noch einen ernsteren Hintergrund?
Also es ist natürlich ein bisschen eine Barriere, einfach aus hygienischen Gründen. Auch wir tragen grün. Die OP-Seite, wenn sie steril am Tisch stehen, haben ja nochmal so sterile Kittel rüber. Das sind wir ja nicht. Dadurch, dass wir ja die ganze Zeit im besten Fall Zugriff zum Kopf behalten müssen, sollte halt irgendwas mit der Atmung mal nicht stimmen, bleiben wir natürlich auch unsteril. Und deshalb ist dieses Tuch halt, um den sterilen Bereich zu sichern. Und zweitens tatsächlich als Spritzschutz. Also sollte es mal spritzen auf der anderen Seite, dass wir das nicht alles abbekommen, ist halt dieses Tuch da aufgespannt, das halt Dinge
das
abfängt, die wir nicht im Gesicht haben wollen.
Okay, verstehe.
Wir haben dann auch so coole Brillen, also bei uns gerade in der Orthopädie, wo sie viel gehämmert und gesägt wird. Da spritzt es schon mal ein bisschen und da haben die Chirurgen immer süße kleine Brillen auf.
Ja. Leute, was haben wir heute mit vielen Vorurteilen aufgeräumt? Aber ich bin immer noch total fasziniert. Ich finde das unglaublich spannend. Aber ein ganz kleines bisschen Zeit haben wir noch für so ein, ich nenne es jetzt mal, finales Plädoyer. Warum das werden? Nathalie fängt an.
Es ist einfach, finde ich, ein super faszinierendes Gebiet mit, wie funktioniert man selbst eigentlich? Und auch so komisch, wie es vielleicht klingt, aber wie sieht man von innen aus? Wie funktionieren diese ganzen Apparate? Wie reagiert der Körper auf unsere Medikamente? Dass wir einen Patienten da wirklich stundenlang völlig lahmlegen können. Der merkt nichts, der hat keine Schmerzen, der schläft tief und fest. Wir leiten das Ganze aus und er ist wieder völlig da. Das ist ja total faszinierend, wie man eigentlich den Ausknopf machen kann und dann wieder den Anknopf.
Also ich kann mich da Nathalie nur anschließen. Ja, also ich glaube, man muss da ein bisschen für gemacht sein.
Ja, definitiv.
Man muss das abkönnen, man muss das sehen können. Das ist natürlich ein Beruf, der hat gute Seiten, aber auch Schattenseiten. Und es ist einfach unglaublich faszinierend, wenn man da daneben steht und das sieht. Also wie was funktioniert, wie der Körper reagiert, wie es da drinnen überhaupt aussieht. Also und deswegen auch die Chirurgie und nicht nur die normale Pflege, sondern wirklich die Chirurgie.
Und die bunten Schuhe.
Und die bunten Schuhe.
Die sind halt ein Highlight.
Farben,
auf
die
jeden
es da
Fall.
Gibt am SRH-Waldklinikum Gera, die wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Wenn ich dann doch mal irgendwann Patient, hoffentlich nicht, weil das mit dem Spritzschutz geht mir dann doch nicht so aus dem Kopf. Aber ich weiß, dass ihr, wenn es soweit ist, Menschen sehr gut helfen könnt. Und ich weiß, dass ich trotzdem dich beim Autoverkehr nicht drängeln sollte, weil im OP die Ruhe zu behalten, heißt nicht, dass das ganze Privatleben dann auch.
Ja, definitiv.
Okay, es war mir ein großes Vergnügen und viele tolle Operationen und immer mit hoffentlich ganz tollem Ausgang.
Ja, das hoffen
Dankeschön.
Wir auch. Dankeschön auf jeden Fall.
Stabil gepflegt, der Azubi-Podcast mit echten Geschichten aus der Pflege im SRH-Waldklinikum Gera.